Ja, ich möchte auch alle nochmal ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung, und zwar mit dem Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira. Ich möchte einfach zur Erinnerung, weil es ja auch schon wieder ein paar Wochen her ist, das Sendschreiben nochmal vorlesen. Also Offenbarung 2 ab Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun, über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben, nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen: Ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, wir haben uns jetzt schon zweimal mit dem Sendschreiben beschäftigt. Wir wollen heute weitermachen ab Vers 22. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun, über ihre Werke. Das hatten wir schon gesehen. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Wir sehen hier die Macht, die Gottheit des Herrn Jesus. Er erforscht alles, er weiß alles. Er weiß auch genau, was ist die Motivation, warum wir etwas tun. Also durch rein äußerlichen Gehorsam kann man ihn nicht betrügen und belügen, sondern er schaut ins Herz. Und wir wollen uns das heute noch etwas genauer anschauen, die Bedeutung von Nieren und Herzen vom Alten Testament her, weil wir haben hier klar eben eine Anspielung auf verschiedene Aussagen im Alten Testament, wo es ähnliche Ausdrucksweisen gibt. Der Herr erforscht also Herzen und Niere. Wir wollen erstmal den Begriff Nieren anschauen oder Niere. Im Alten Testament gibt es zwei Begriffe dafür. Der erste Begriff ist Tucha, wird wenig verwendet, nämlich ganz genau in folgenden beiden Stellen. Erstmal in Hiob 38, Vers 36. Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Oder wer hat dem Herzen Verstand verliehen? Also Herz wird hier auch verwendet. Ein Herz kommt ja sehr oft vor in der Bibel, und wir kennen auch Herz. Also Herz wird jetzt im Hebräischen und auch dann im Griechischen, im Neuen Testament ähnlich verwendet, wie wir es oft als Christen auch umgangssprachlich verwenden. Aber Nieren ist etwas, was weniger häufig jetzt gebraucht wird. Und deswegen konzentrieren wir uns etwas darauf. Also wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Wir würden da jetzt natürlich sagen, wer hat Weisheit zum Beispiel ins Herz gelegt? Ja? Also eher die zweite Variante, die wäre für uns gängig. Dann Psalm 51, Vers 8. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so tue mir im Verborgenen Weisheit kund. Also auch hier haben wir im Hebräischen das Wort Niere, wieder das gleiche Wort, Tucha, wie oben, Wahrheit. Ja, und das passt natürlich auch, passt auch wiederum zu unserer Verwendung von Herz. Dann der zweite Begriff ist Kilia. Und wir schauen auch dazu einige Bibelverse an, der wird viel mehr verwendet. Und deswegen haben wir da auch ein paar mehr Bibelstellen, die wir anschauen können. Also erstmal natürlich in den 5 Büchern Mose, wenn es darum geht, wie die Opfer dargebracht werden sollten. Da werden natürlich auch die Nieren erwähnt, die zum Beispiel zusammen mit dem Fett brannt werden sollten. Also hier wirklich einfach Nieren, die Niere vom Tier. Dann in Hiob 19, Vers 27, ein ganz bekannter Vers. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir, wörtlich. Die Elberfelder übersetzt, meine Nieren verschmachten in meinem Inneren. Also hier weicht die Übersetzung auch etwas ab. Aber man könnte auch sagen, danach sehnen sich meine Nieren in mir. Ja, also Nieren sehnen sich danach, Gott zu sehen. Und wir sehen eben hier diese Sehnsucht, danach sehnt sich das Herz. Da wurde im Hebräischen eben oft das Wort dann Nieren verwendet. Dann Psalm 16, Vers 7. Ich lobe den Herrn, der mir geraten hat, auch des Nachts mahnen mich meine Nieren. Für uns wäre weit vertrauter, auch hier zu sagen, auch des Nachts mahnt mich mein Herz. Ja. Wir sehen also hier auf der einen Seite, ein Sehnen kann damit ausgedrückt werden, aber auch hier meine Nieren mahnen mich, also ein Einwirken auf das Gewissen. Dann Psalm 26, Vers 2, so wie es sehr oft verwendet wird, nämlich zusammen, prüfe mich, Herr, und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Und hier auch zusammen wieder, Psalm 73, Vers 21, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte. Also das Herz war verbittert, also hier Gefühle im Herzen und Stechen in den Nieren. Also auch hier können wir wieder sehen, das Einwirken auf das Gewissen durch den Herrn wird eben hier mit dem Stechen in den Nieren dargestellt. Dann Sprüche 23, Vers 16, und meine Nieren werden frohlocken, wenn deine Lippen Geradheit reden. Also hier tatsächlich wieder auch das Ausdrücken von einem Gefühl. Ja, meine Nieren werden frohlocken über eben die Geradheit der Lippen Gottes, über die Wahrheit Gottes, kann man sagen, frohlocken die Nieren. Ja, wir würden sagen, freut sich das Herz, und so wird es auch von manchen Übersetzungen wiedergegeben. Also viele Übersetzer übersetzen es tatsächlich nicht so. Ja, da muss man schon zu Elberfelder zum Beispiel gehen, um dann diese Übersetzung zu bekommen. Viele Übersetzer, zum Beispiel hier, übersetzen das dann einfach mit Herz, ja, weil sie sich dessen bewusst sind, dass wir heutzutage nicht so sprechen würden, aber Herz ist uns bekannt, also wird mit Herz übersetzt. Es wird dann zum Beispiel von Schlachter durchaus so übersetzt, wenn beides erwähnt wird. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, das wäre jetzt schwierig zu übersetzen, beides mal das Herz, oder auch an den anderen Stellen, wo beides zusammen eben erwähnt wird, da wird dann die Unterscheidung eben oft doch gemacht. Aber du, o Herr der Herrscharen, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst. Ja, auch hier könnte man nicht sagen, der du Herzen und Herzen prüfst, deswegen der du Nieren und Herzen prüfst. Lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Dann Jeremia 12, Vers 2. Du hast sie gepflanzt, sie haben auch Wurzel geschlagen, sie kommen vorwärts, tragen auch Frucht, du bist nahe in ihrem Munde, doch fern von ihren Nieren. Ja, so hier die Gottlosen. Wir würden natürlich sagen Herz, und so hat auch Schlachter übersetzt, Elberfelder bleibt bei Nieren, doch fern von ihren Nieren. Ich habe jetzt hier immer die alte Elberfelder, ich weiß nicht, wie es in der neuen ist. Somit können wir diesbezüglich sagen, das Herz steht für Gefühle, für Wille, für Intellekt, für Motivation. Die Nieren auch für Zentrum der Gefühle. Wir hatten an manchen Stellen eben auch klar den Ausdruck von Gefühlen und Leidenschaften und Sehnen. Ja, wir hatten gesehen, an manchen Stellen kommt das Sehnen nach Gott zum Ausdruck, aber auch das Gewissen, nämlich das Stechen in den Nieren. Deswegen, wir sehen, es gibt eine gewisse Übereinstimmung. Und deswegen, wenn es zusammen verwendet wird, Nieren und Herzen, können wir durchaus sagen, das, was den Menschen als moralisches Wesen ausmacht, oder einfach das Innere des Menschen. Ja, das Innere sehnt sich nach Gott. Das Innere frohlockt über die Wahrheiten Gottes. Auch im Inneren wird unser Gewissen angesprochen. Unser Gewissen wird ermahnt. Schauen wir uns dazu nochmal solch eine Stelle an. Jeremia 11, Vers 20, die etwas ähnlich klingt wie unsere Stelle. Ich hatte gesagt, der Herr Jesus ist Gott. Und das kommt eben durch diese Parallele stark zum Ausdruck. Jeremia 11, Vers 20. Aber du, o Herr der Herrscher, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Ja, der Herr prüft Nieren und Herzen. Er weiß zum Beispiel jetzt auch die Motivation von Jeremia. Wenn ihm zum Beispiel unlautere Motivation unterstellt wird von den Feinden, von den Widersachern, ist er der gerechte Richter. Er prüft Nieren und Herzen und er weiß auch, wie es um die Nieren und Herzen der Feinde bestellt ist. So, wie sieht das jetzt bei dir aus? Ja, wie steht es um dein Herz und wie steht es um deine Nieren? Erstmal dein Herz. Hesekiel 36, Verse 26 bis 27, da lesen wir Folgendes. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Hat der Herr dir schon ein neues Herz geschenkt? Hast du ein neues Herz, das feiner reagiert auf das Gesetz Gottes, als es vorher der Fall war? Wirkt Gott auf dein Gewissen, also auf dein Herz ein, wenn du die Gebote Gottes übertrittst, oder ist das nicht der Fall? Ja, die Bibel spricht eben von dieser neuen Geburt, dass wer von neuem geboren wird, ein neues Herz bekommt und dass, ja, dass er in den Geboten Gottes wandelt. Auch wenn diese Stelle natürlich vom tausendjährigen Reich handelt, ist es doch so, dass Jesus ganz klar im Neuen Testament von der Wiedergeburt, von dieser neuen Geburt spricht. Und es wird auch da davon gesprochen, eben, dass wir ein neues Herz bekommen und dass wir ja dazu gebracht werden, in Gottes Geboten zu wandeln, dass wir das Gesetz Gottes lieben, dass wir das zusammen mit dem Psalmisten sagen können, dass uns das Gesetz Gottes kostbar ist, dass wir uns danach sehnen, dass wir uns nach Gott sehnen und danach streben, in seinen Geboten zu wandeln. Natürlich in aller Schwachheit, im tausendjährigen Reich, da werden ja alle Israeliten gläubig sein, dann werden die natürlich in ganz anderen Maß Gottes Gebote einhalten, als das jetzt der Fall ist. Aber dennoch ist es so, diese Veränderung schenkt Gott. Er schenkt den Heiligen Geist, der eben im Herzen des Gläubigen wohnt, und er schenkt ein neues Leben und er schenkt, dass wir ja ein Leben in zunehmender Heiligung leben. Und da kannst du dich jetzt fragen, wie sieht das bei dir aus, und ich mich natürlich auch, ja, inwiefern wirkt Gott in deinem Herzen? Kannst du auch da zustimmen, Psalm 18, Vers 2, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Ja, ist diese Liebe zum Herrn wirklich dein großes Anliegen? Es ist dein großes Anliegen, den Herrn mehr und mehr zu lieben, von ganzem Herzen wirklich den Herrn zu lieben, und kannst du auch sagen, o Herr, meine Stärke. Dann Psalm 119, Vers 34, gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Ist auch das dein Anliegen, wirklich mehr Verständnis und mehr Verständnis zu bekommen, um wirklich Gottes Gebote zu befolgen? Also manchmal ist es ja sogar bei Christen so, dass sie sich sagen, naja, ich sehe, wie manch andere wandeln, aber das ist mir ein bisschen zu übertrieben. Ja, ich habe auch das Verständnis noch gar nicht bei manchen Geboten so, dass man diese und diese Gebote einhalten muss. Und ich hoffe, dass ich mich da jetzt in nächster Zeit nicht mit beschäftigen muss. Ja, weil wenn ich mich damit beschäftige, könnte ich ja zu dem Schluss kommen, dass ich auch diese Gebote einhalten sollte, natürlich aus Liebe zum Herrn und nicht aus irgendeiner Gesetzmäßigkeit heraus. Ja, willst du wirklich mehr und mehr Verständnis bekommen vom Gesetz Gottes? Ich meine jetzt natürlich nicht, wie der Psalmist, das Gesetz des Alten Testamentes, sondern das Gesetz, das uns im Neuen Testament gegeben ist, nämlich das Gesetz Christi, wo natürlich das höchste Gebot, die Liebe zum Herrn und zum Nächsten, ist. Gib mir Verständnis, das sollte unser Anliegen sein, dass wir da zunehmen. Also wie steht es um dein Herz und wie steht es um deine Nieren? Psalm 16, Vers 7, ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres, wir haben gesehen, auch in der Nacht mahnen mich meine Nieren. Ja. Ist es bei dir auch so, dass wenn irgendwas ist, vielleicht was vorfällt, vielleicht eine Auseinandersetzung, vielleicht andere Dinge, wo du gemerkt hast, hier warst du dem Herrn nicht gehorsam, dass der Herr dann sehr schnell auf dein Gewissen einwirkt, ja, und sozusagen deine Nieren dich mahnen. Ist das so oder ist das nicht der Fall? Ich denke, Gläubige, wahre Gläubige bezeugen, dass wenn sie zum lebendigen Glauben an den Herrn kommen, dass ihr Gewissen viel feiner wird und ihnen auf einmal Dinge etwas ausmachen, die vorher überhaupt kein Problem waren. Angefangen beim Fluchen hin zu anderen Dingen, wo ein Ungläubiger sagen würde, du übertreibst ja völlig. Ja, wie kannst du da ein schlechtes Gewissen haben? Hiob 19, Vers 27, diese ganz bekannte und beliebte Stelle. Ja, ich selbst werde ihn schauen, meine Augen werden ihn sehen, ohne ihn fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Also sehnt sich dein Herz oder sehnen sich deine Nieren, wirklich danach den Herrn zu sehen, bei ihm zu sein. Wenn du jetzt sterben würdest, ja, würdest du in Frieden sterben, würdest du in Frieden heimgehen zum Herrn und er sagen können, ich habe meinen Lauf mit Freuden vollendet. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Oft ist es ja so, dass man als Gläubiger sagt, ja, ich freue mich, dass der Herr wiederkommt, dass er bald kommt. Aber wenn man jetzt wirklich die Information bekommen würde, ja, du hast eine tödliche Krankheit, ist es jetzt ja nicht unbedingt so, dass man in Jubelschreie ausbricht und sich da schrecklich drüber freut, wenn man bald den Herrn sieht. Hiob hatte dieses Sehnen, er hatte dieses Sehnen, beim Herrn zu sein. Und da gibt es ja auch dieses Buch von der Linde, die Krebs hatte. Als sie erfahren hat, dass sie krank ist, hat sie sich wirklich gefreut. Ja, und diese Freude war nicht nur eine kurze Freude, es war eine dauerhafte Freude. Sie hat sich darauf gefreut, heimzugehen zum Herrn und das durfte sie dann auch tun. Und sie war ein Zeugnis für viele, die dadurch zum lebendigen Glauben an den Herrn gefunden haben. Solch eine Freude dann zu haben, ist natürlich Gnade. Das ist nicht etwas, was wir selbst produzieren können. Aber dass es Menschen und Geschwister gibt, die solch eine Freude gehabt haben, kann jedem Mut machen, der mit Krankheit, der mit Leid zu kämpfen hat. Einfach Mut machen, das aus Gottes Hand anzunehmen. Dann schauen wir weiter in der Offenbarung. Wir lesen hier, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken in Vers 23, zweiten Teil. Ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Erstmal ist es natürlich wichtig zu sehen, das Heil ist nicht aus Werken. Ja, das sagt uns die Bibel ganz klar. Römer 3, Vers 28, wo es heißt, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Und das ist nicht die einzige Stelle. Es wird immer wieder betont in der Bibel, dass die Rechtfertigung allein aus Glauben geschieht. Dass wir uns sie nicht verdienen können. Der Herr hat alles getan, was nötig war. Er hat dieses große Werk am Kreuz vollbracht, sein Blut vergossen, hat sich für uns hingegeben. Er hat alles Nötige getan. Und wenn jemand versucht, durch Werke gerecht zu werden, schmälert er dadurch das vollkommene Werk des Herrn Jesus. Weil er dadurch sagt, das Werk des Herrn reicht nicht aus, um mich zu retten. Ich muss auch noch einen Beitrag leisten. Und wenn es auch noch ein so kleiner Beitrag ist, ich muss diesen Beitrag leisten. Die Bibel spricht eben davon, wir werden durch den Glauben gerechtfertigt, ohne Werke des Gesetzes. Die Grundlage ist also das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Epheser 1, Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Also wir haben die Vergebung der Sünden allein durch sein Blut, eben allein durch sein Erlösungswerk, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und dass er in den Tod gegangen ist, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Also diese Wahrheit ist halt eine Wahrheit, die wir immer wieder betonen, hochhalten, die uns wichtig ist. Solch eine Liebe hat der Herr Jesus für uns gehabt. So sehr hat er uns geliebt, dass er wirklich bereit war, ans Kreuz zu gehen. Und hier muss ich immer wieder betonen und sagen, auch mir selbst natürlich sagen, was ist uns das wert? Sind wir da voller Dankbarkeit? Praktizieren wir Dankbarkeit, dass wir den Herrn dafür loben und preisen und ihm immer wieder Dank sagen? Ja, menschlich gesehen gibt es ja Beispiele, wo ja, ein Wohltäter jemanden geholfen hat, sogar unter Einsatz seines eigenen Lebens. Und der, dem geholfen wurde, ist den Rest seines Lebens dem Wohltäter dankbar dafür. Bei Gläubigen kann die Gefahr einfach da sein, dass wir diese ganze Sache als selbstverständlich betrachten. Also sagen, ja, ist für mich gestorben, alles gut, Erlösungswerk fertig, ja, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Und da müssen wir einfach zurückkommen zum Herrn, zurück zu seiner Liebe und einfach versuchen, diese Liebe mehr und mehr zu begreifen, auch dafür zu beten. Ja, wie im Epheserbrief, es heißt, dass wir die Knie beugen vor dem Vater. Hier beugt natürlich Paulus seine Knie vor dem Vater und betet für die anderen Gläubigen, betet, dass sie diese Liebe, die Höhe, die Breite, die Tiefe, die Länge mehr und mehr ergreifen dürfen. Und das soll unser Anliegen sein für uns und auch füreinander, dass wir dafür beten, dass wir wirklich danach streben, diese herzliche Liebe Christi mehr zu verstehen, mehr in uns zu haben und mehr auch zueinander zu haben, dass wir einfach staunen können über dieses Erlösungswerk. Und wenn du noch nicht gläubig bist, dann sei dir gesagt, dass dieses Erlösungswerk das Größte ist, ja, das größte Werk, das der Herr für uns getan hat. Und wenn das dich nicht mit Freude erfüllt, dann bitte den Herrn darum, dir aufzuzeigen, warum das nötig war, warum du Erlösung brauchst und dir aufzuzeigen, was der Herr wirklich für dich getan hat, dass er dich erlöst hat. Und weil das so ist, weil wir Sünder sind und weil wir so verdorben sind und so böse sind, ist es so, dass wir uns diese Erlösung niemals verdienen können. Sie kann uns nur geschenkt werden. Es kann nur ein Geschenk sein. Und deswegen dürfen wir da nicht durcheinander kommen, wenn die Bibel sagt, der Herr vergilt nach Werken. Es ist richtig, die Erlösung ist allein Gnade. Wir können sie uns nicht verdienen. Das beste Werk, das wir je in unserem ganzen Leben tun, kommt nicht heran an dieses große Werk des Herrn Jesus. Auf der anderen Seite richtet sich die Verdammnis aber sehr wohl nach den Werken. Die Bibel sagt uns, dass Gott Sünde hasst und dass Gott Sünde verdammt und dass die Sünder verdammt werden. Und wir lesen in Offenbarung 20, Vers 13 folgendes. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und es gibt da eine Kirche, die das verwechselt, die sich nämlich sagt, es steht ja da, an jedem wird vergolten nach seinen Werken, also man wird verdammt nach den Werken, also muss auch die Errettung und das Heil aus Werken sein, zumindest teilweise aus Werken, Werken in Verbindung mit dem Glauben natürlich. Und das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel lehrt ganz klar, das Heil kann nur Gnade sein, ein Geschenk. Die Verdammnis und die Verurteilung wird sich richten nach den Werken eines jeden Einzelnen. Das betont die Bibel auch wieder und das sagt der Herr, dass er jedem Einzelnen geben wird nach seinen Werken. Beim Gläubigen die Belohnung richtet sich natürlich auch wieder nach Werken, die Belohnung, die ihm dann im tausendjährigen Reich zuteil werden wird. Das werden wir auch gleich noch betrachten. Noch eine Stelle dazu, 1. Korinther 3, Vers 14. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Kann ich euch Mut machen, wenn ihr das noch nicht so gut kennt, das Thema, den Zusammenhang etwas zu lesen von 1. Korinther 3. Wir haben nun ab Vers 24 eine Aufforderung an den Überrest, nämlich an die Übrigen. Euch aber sage ich und den Übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Also diese Übrigen werden angesprochen, alle, die diese Lehre nicht haben. Ja, also die Lehre Isabels, die diese Lehre nicht haben und die die Tiefen des Satans nicht erkannt haben, wie sie sagen. Nun stellt sich natürlich die Frage, was ist gemeint mit diesen Tiefen Satans? Beziehungsweise, wer hat diese Bezeichnung erfunden oder wer kommt mit dieser Bezeichnung auf? Ein Vorschlag von Auslegern ist, dass es die Bezeichnung durch die Verführten ist. Ja, dass also diejenigen, die verführt worden sind, diese Lehre selbst die Tiefen Satans genannt haben. Dass sie sagen, es ist für uns okay, in Ordnung, die Tiefen Satans zu erkennen. Das kann mein Geist nicht berühren, weil mein Geist ist ja erlöst. Also kann ich mich mit den Tiefen Satans beschäftigen. Und ich hatte erwähnt, dieser Dualismus, ja, dass ich mit meinem Leib machen kann, was ich will und mein Geist eben nicht berührt wird. Also sogar bei der Anbetung von Götzen und so weiter, wenn ich im Herzen aber nur wirklich glaube, das ist so eine Art prägnostische oder sogar gnostische Irrlehre. Das ist eben die eine Möglichkeit. Sie haben das selbst ganz offen so genannt. Ja, wir glauben, wir haben die Tiefen Satans erkannt. Eine andere Möglichkeit ist es, dass es die Bezeichnung durch die Treuen ist. Ja, die Verführer sprechen möglicherweise von den Tiefen Gottes, wie in 1. Korinther 2, Vers 10, dass sie die Tiefen Gottes erkannt haben, aber die Treuen haben erkannt, wer wirklich dahinter steckt, nämlich der Satan. Jetzt von der Grammatik her ist beides möglich. Wenn wir den Vers 24 nochmal anschauen, euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen. Ja, das wie sie sagen kann sich jetzt praktisch beziehen auf die Verführer. Die Führer sagen so, die nennen das die Tiefen Satans. Oder wie sie sagen kann sich auf die übrigen in Thyatira beziehen, nämlich denen, die diese Lehre nicht haben. Das ist die wahrscheinlichere Variante. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ja auch verführte Christen offen gesagt haben, sie haben die Tiefen Satans erkannt. Das ist doch sehr unwahrscheinlich. Ja, die müssten dann noch viel weiter weg sein, aber wir haben es ja mit Verführung zu tun und deswegen ist diese zweite Möglichkeit einfach die wahrscheinlichere, dass diejenigen, die die Wahrheit erkannt haben, diese Verführung erkannt haben, das einfach die Tiefen Satans genannt haben und gesagt haben, mit diesen Tiefen Satans, da wollen wir nichts zu tun haben. Ja, wir wollen mit dieser Lehre nichts zu tun haben, auch mit den Praktiken nichts. Wir distanzieren uns davon. Also die Treue zum Herrn hat dazu geführt, diese Lehren zu verurteilen und so zu bezeichnen. Dann sehen wir die Aussage des Herrn, ich will keine weitere Last auf euch legen. Was bedeutet das? Was für eine Last ist damit gemeint? Manche sagen, weil ja hier Götzenopfer erwähnt wird, ist das Ganze ein Bezug auf Apostelgeschichte 15, Verse 28 bis 29, wo es heißt, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht, lebt wohl. Also das ist einfach ein Bezug darauf ist, es geht da auch um eine Last, es geht da auch um Götzenopfer, hört sich alles recht ähnlich an und deswegen könnte es ein Bezug auf Apostelgeschichte 15 sein, dass sie weiterhin eben treu sich enthalten von Götzenopfern und so weiter. Die zweite Möglichkeit ist, dass wenn wir einfach im Zusammenhang bleiben, es bezieht sich auf die Last der Verantwortung und auf den Widerstand gegenüber den bösen Lehren. Also, dass sie weiterhin, es kommt keine weitere Last, heißt es ja, also es bleibt die Last, die sie sowieso schon haben, eben weiterhin dem Herrn treu zu sein und die Werke zu tun, die am Anfang erwähnt werden, nämlich ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Daran sollen sie festhalten. Das ist die Last, die sie haben, dass sie daran festhalten, trotz allem Widerstand. Dass sie trotz allem Widerstand nicht nachgeben, dass auch wenn sogar andere Gläubige zu ihnen sagen, schau mal, ich praktiziere das doch auch so, du kannst das auch tun, du kannst da mitmachen bei diesen ganzen Dingen, das ist alles kein Problem, uns geht's doch gut, dass sie da weiterhin treu sind und sich absondern und nicht mitmachen bei dieser Verführung, die diese Gemeinde ergriffen hat. Und das ist die passendere Variante einfach vom Zusammenhang, weil es heißt, ich will keine weitere Last auf euch legen. Also sie haben schon irgendeine Last, die sie bedrückt. Und wenn wir einfach in dem Text bleiben, in dem Zusammenhang, passt es besser, dass sie da treu festhalten an dieser Verantwortung und an diesem Widerstand. Es gibt dann die Verheißung ab Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Also die Verheißung ist natürlich wieder an die wahren Gläubigen. Wir hatten das schon ganz am Anfang betrachtet, dass Johannes sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also wir überwinden durch den Glauben. Oder Paulus sagt, in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also ein Überwinder zu sein, ist ein Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Und ein wahrer Gläubiger wird überwinden und er wird dann entsprechend die Belohnung bekommen, nämlich Vollmacht über die Heidenvölker. Das heißt nicht, dass ein wahrer Gläubiger jede einzelne Versuchung überwindet, aber von der Grundausrichtung seines Lebens her ist der Gläubige ein Überwinder. Wenn er fällt, richtet der Herr ihn wieder auf, so wie es heißt in der Bibel, der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Und er bekommt die Belohnung, ja, die Belohnung im tausendjährigen Reich mit zu regieren und mit zu herrschen. Und das schauen wir uns nun etwas genauer an. Vollmacht über die Heidenvölker heißt es hier. Erstmal sehen wir natürlich in Offenbarung 19 eine Aussage über den Herrn Jesus selbst. Vers 15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heiden mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Also hier sehen wir erstmal etwas, was Jesus tun wird. Aber die Bibel sagt uns, dass wir mit ihm herrschen werden. Dass wir also beteiligt sind an der Herrschaft im tausendjährigen Reich. Und wir hatten ja gesehen, hier in der Offenbarung bezieht sich nicht auf Jesus, sondern es ist eine Verheißung. Also das, was Jesus tut, das tun die Gläubigen zusammen mit ihm. Jetzt könnte man ja meinen, ja, aber Christen sind doch friedfertige Leute. Das hört sich ja überhaupt nicht friedfertig an. Ja, das tausendjährige Reich wird ein Friedensreich sein. Ja, deswegen sehr wohl Friedensreich. Aber es wird in diesem Reich mit der Zeit mehr und mehr Ungläubige geben. Und es wird sogar einzelnen lokalen Widerstand geben. Und dieser Widerstand, sagt uns die Bibel klar, wird im Keim erstickt. Und bei dem Ersticken dieses Widerstands werden Gläubige durchaus beteiligt sein. Die Bibel sagt ganz klar, dass auch Gläubige richten werden. Und deswegen sieht der Dienst im tausendjährigen Reich anders aus, als unser Dienst jetzt aussieht. Obwohl es natürlich Überschneidungen gibt, was man natürlich ganz klar auch festhalten muss. Dann Offenbarung 5, Vers 9 und 10. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und da müssen wir realistisch sein, herrschen beinhaltet auch die Anwendung von Gewalt, wo es nötig ist. Ja, auch das Gericht Gottes über die Ungläubigen wird ein Gericht mit Gewalt sein. Dann schauen wir zu Paulus, 1. Korinther 3, Vers 8. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Also hier sehen wir wieder dieser Lohn, der verheißen wird, entsprechend der eigenen Arbeit. Also entsprechend dem Dienst, den wir hier auf der Erde tun, werden wir Lohn empfangen. Dann Lukas, die Worte des Herrn Jesus selbst, Lukas 19, Vers 17. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht, oder Vollmacht, das gleiche Wort, sollst du Macht über 10 Städte haben. Also hier sehen wir diese Belohnung, die hier der Herr Jesus andeutet, passt natürlich sehr gut zu dem Regierungsauftrag, den die Gläubigen im tausendjährigen Reich haben werden. Ja, wer also entsprechend Frucht bringt für den Herrn, hat dann möglicherweise eben diese Aufgabe, über 10 Städte zu herrschen. Und hier sehen wir auch, es ist zwar ein Gleichnis, das der Herr erzählt, aber es ist doch eine Andeutung auf diese Aufgabe im tausendjährigen Reich. Und was wir noch sehen, ist, dass das nicht in der Ewigkeit in Erfüllung gehen kann. In der Ewigkeit, wo werden wir dort leben? Im ewigen Jerusalem. Ja, wir werden nicht über 10 Städte regieren können in der Ewigkeit, weil es gibt eine Stadt, das ewige Jerusalem, wo alle Gläubigen aller Zeiten leben. Und deswegen wird diese Belohnung sich eben auswirken im tausendjährigen Reich. Dann Lukas 12, 42 bis 44. Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, der der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Also auch hier wieder eine gewisse Anspielung, er wird über alle seine Güter gesetzt, also er wird eine wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe bekommen. Und auch eine Aufgabe eben im Verwalten, im Regieren. Dann Matthäus 19, Vers 28, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ja, auf Thronen sitzen heißt wieder, einen Regierungsauftrag zu haben. Und wenn wir das Wort richten auch betrachten im Alten Testament, dann haben die Richter gerichtet. Das heißt, sie haben auf der einen Seite natürlich wirklich, wie wir es uns vorstellen, Gerichtsfälle entschieden, also Streitfälle entschieden. Aber das waren auch solche, die regiert haben. Also das geht Hand in Hand. Und so werden sie regieren eben über die 12 Stämme Israels. Das zeigt uns auch, dass die 12 Apostel diese besondere Aufgabe haben, dass sie zuständig sein werden, jeder für einen Stamm Israels. Und natürlich wieder im tausendjährigen Reich, weil diese Aussage macht wiederum für das ewige Jerusalem keinen Sinn. Dann 1. Korinther 6, Vers 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden. Also auch hier wieder diese Aufgabe an die Heiligen. Die Heiligen werden die Welt richten. Diese besondere Verantwortung, die die Heiligen dann haben. Also hier sehen wir, Vollmacht über die Heidenvölker wird den Gläubigen zuteil werden. Sie werden diese Aufgabe haben, das zusammen mit dem Herrn Jesus zu tun. Der Herr Jesus wird dafür sorgen, dass im tausendjährigen Reich wirklich keine großen Unruhen auftauchen werden, weil die eben mit eisernem Stab sofort eingedämmt werden und die Gläubigen werden hier mitteilhaftig sein, werden mitherrschen, werden eben diese wichtige Aufgabe mit einnehmen. Dann haben wir in Vers 28 die Aussage, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Ja, was ist der Morgenstern? Manche sagen, der Morgenstern, das ist einfach ein Bezug auf die Sterne, weil Daniel sagt ja, die Gerechten werden leuchten wie die Sterne. Also wird es heißen, sie bekommen nicht den Morgenstern, sondern sie werden selbst wie ein Stern leuchten. Das passt aber nicht zu dieser Aussage, ich werde ihm den Morgenstern geben. Und in der deutschen Bibel kommt Morgenstern dreimal vor, zum Beispiel Schlachter, Elberfelder. Im griechischen Original sind es aber unterschiedliche Begriffe. Also jedes Mal ist es ein anderer Begriff. Erstmal im 2. Petrus 1, Vers 19, Da haben wir Phosphorus. Er erinnert uns an Phosphor. Bedeutet wörtlich der Lichttragende oder der Lichtbringende. 2. Petrus 1, 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ich tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wer ist gemeint? Es ist der Herr Jesus gemeint. Er ist Phosphorus, er ist der Lichttragende, der Lichtbringende. Dann Offenbarung 22, Vers 16, Aster, Aster kennt ihr sicher, Stern, Asterolampus kai Otrinus, ja. Stern, der leuchtet und der Morgendämmerung wörtlich. Das ist die Wurzel von Otrinus, ist möglicherweise aufsteigen. Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Wer ist gemeint? Der Herr Jesus. Dann in Offenbarung 2, Vers 28, nämlich in unserer Stelle, und ich werde ihm den Morgenstern geben, Astera ton Bräunon, ja, Stern der Morgendämmerung. Bräunus kann zurückgeleitet werden auf vorher oder auch über höher, also Stern der Morgendämmerung. Und wer ist gemeint? Wir können jetzt nicht ableiten von den anderen Stellen, da es andere Begriffe sind. Aber gewisse Parallelen können wir natürlich schon sehen. Wer ist der Herr Jesus? Der Herr Jesus ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Er ist eins mit Gott. Er entspricht all diesen Eigenschaften. Er hat sehr viele Eigenschaften. Und deswegen macht es bei ihm auch Sinn, dass verschiedene Begriffe sich alle auf ihn beziehen. Vom Zusammenhang passt natürlich auch die Belohnung, dass wir den Morgenstern empfangen werden. Wir haben zwar jetzt schon den Herrn Jesus, er wohnt in unseren Herzen, aber wenn wir bei ihm sind, werden wir ihn auf eine ganz andere Art und Weise haben. Und deswegen bezieht sich auch das hier auf den Herrn Jesus und nicht etwa auf die Gläubigen, die wie ein Stern leuchten werden, sondern sie werden den Morgenstern bekommen, wenn sie beim Herrn sind. Also die große Verheißung und die große Freude und die Erwartung, die wir auch haben, heimzugehen zu ihm und dann wirklich ja, ihn auf ganz andere Weise zu haben und er natürlich auch uns. Dann haben wir abschließend wieder die Aussage, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ab jetzt, ab diesem Sendschreiben, Thyatira, Philadelphia, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, und Laodicea, haben wir diese Aussage immer am Schluss. Also nochmal ganz am Schluss die Erinnerung, hört auf das Gesagte. Hört darauf. Nun könnten wir spekulieren, warum das jetzt am Schluss ist. Eine Möglichkeit könnte natürlich sein, das Bewusstsein, dass die Wiederkunft des Herrn einfach bevorsteht und dass der Herr kommt, dass es umso wichtiger ist, darauf zu achten. Aber natürlich müssen wir sagen, es ist immer wichtig, auf das zu achten, was der Herr sagt. Deswegen ganz sicher können wir es nicht sagen. Aber dieser Übergang ja, von Gemeinden, die aufgehört haben, dann zu existieren, ist kirchengeschichtlich, zu den Gemeinden, die bis zur Wiederkunft des Herrn existieren, könnte natürlich ein Grund dafür sein. Ich möchte es aber nicht sicher sagen oder sicher behaupten. Aber es fällt an der Stelle auf, diese Änderung in der Reihenfolge. Und was sich auch eben geändert hat, was ich noch nicht erwähnt hatte, ist diese Verheißung an die Überwinder ist jetzt auch an den Schluss gerückt. Nämlich vor dieser Aussage, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch das hat sich an der Stelle geändert. Nun, was können wir lernen aus dem Sendschreiben? Wir hatten ein paar Dinge schon gesehen. Ich liste nochmal kurz etwas auf. Erstmal noch zurückgehend auf letztes Mal. Gott fordert sexuelle Reinheit, flieht die Unzucht. Das ist kein Spaß für Gott in dem Sinne. Ja. Er richtet, er kündigt ganz klar ein Gericht an. Er sagt, er wird sie mit dem Tod schlagen, mit dem Tod töten. Also so sehr hasst Gott diese Sünde. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das bedeutet Absonderung von religiösem Abfall und Verführung. Auch da möchte Gott, dass wir uns ihn rein erhalten und etwa nicht sagen, es ist alles okay, solange unser Herz richtig steht. In Wirklichkeit ist es so, unser Herz steht nicht mehr richtig, wenn wir meinen, wir könnten gewisse Dinge mitmachen und können gleichzeitig genauso den Herrn anbeten. Also zum Beispiel gleichzeitig Götzendienst betreiben und den Herrn anbeten, dann steht unser Herz schon nicht mehr richtig. Aber darüber hinaus möchte er eben Absonderung von religiösem Abfall und Verführung. Und das ist heute ja ein Thema, was immer mehr um sich greift und was wir uns umso mehr zu Herzen nehmen sollten. Die aktuelle Entwicklung geht Richtung Babylon. Der Druck, in Allianzen mitzumachen, ist groß und wird größer. Aber Licht und Finsternis haben nichts miteinander zu schaffen. Also wir müssen damit rechnen, immer mehr angefochten zu werden, auch als Gemeinde, wenn wir in gewissen Allianzen nicht mitmachen. Also es ist sowohl ein Appell an die Gemeinde, als auch natürlich an jeden Einzelnen persönlich. Wahre Gläubige zeichnen sich durch Gehorsam aus, weil der Herr wirkt in ihren Herzen. Er wohnt im Herzen des wahren Gläubigen. Gott wird belohnen gemäß unseren Werken. Die Belohnung wird sich eben auswirken im tausendjährigen Reich. Und abschließend noch ein Bibelvers, Hebräer 13, Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirte der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, errüste euch aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, das wünsche ich euch allen, uns allen, dass der Herr das doch mehr und mehr wirken kann, dass er uns mehr heiligt, mehr zurüstet, mehr verändert und eben uns ausrüstet zu jedem guten Werk, wie es hier heißt, damit wir wirklich das tun, was vor ihm wohlgefällig ist, dass wir wachsen in der Liebe zu ihm, in der Liebe zueinander und dass sein Name verherrlicht wird. Amen.